Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen zu einer rasanten Fahrt mit dem Rettungswagen. Von einem Einsatz zum anderen rast nämlich der Erzähler in Tobias Schlegels Debütroman Schockraum, bis er merkt, dass er eigentlich selbst längst ein Notfall geworden ist. Was den bekannten Fernsehmoderator Tobias Schlegel dazu gebracht hat, sich zum Notfallsanitäter ausbilden zu lassen und seine Eindrücke von seinem neuen Beruf zu einem Roman zu verdichten, darüber sprechen wir gleich miteinander. Listen mit Buchempfehlungen gibt es ja so einige. Auch wir geben jeden Monat eine heraus. Die aktuelle stellen wir Ihnen gegen Ende der Stunde vor. Aber einen ganz besonderen Schwerpunkt setzt die Hotlist der unabhängigen Verlage. Und heute hat die Jury die Hotlist, die auch gleichzeitig die Shortlist ist, bekannt gegeben. Und einer der Juroren ist mein Kollege Jörg Plath, Redakteur hier bei Deutschlandfunk Kultur. Wer hat es denn jetzt auf die Liste geschafft, Jörg?
Wir haben 10 Titel. Davon sind 3 über eine Online-Abstimmung gewählt worden von den Lesern und die Jury hat 7 Titel ausgewählt, also zweigleisig von 170 Einreichungen. Das sind so viel wie beim Deutschen Buchpreis. Aber wir haben eben nicht nur Romane, wir haben auch Kurzprosa, Theaterstücke, Sachbücher, denn es gilt ja das breite Spektrum, diese unabhängigen Verlage abzubilden.
Und sind Sie zufrieden mit der Auswahl oder gefällt sie Ihnen?
Ja, die ist wirklich sehr breit. Es geht ja auch darum, die Vielseitigkeit dieser Produktion vorzuzeigen. Und die nehme auch ich sonst nicht wahr, obwohl ich ja nicht ganz neu im Gewerbe bin. Aber es gab auch für mich unbekannte Verlage, die dabei waren. Und das ist sehr schön, diese Entdeckerfunktion. Wir haben etwa einige Romane, klar, von einem Koreaner, Kim Jung-ha, Aufzeichnung eines Serienmörders. Der wird dement beim Kass-Verlag. Wir haben einen Debütanten, Christoph Schneeberger, beim Verlag Die Brotsuppe. Das ist ein schöner Name. Und wir haben von Christoph Hürtger Schlachthof und Ordnung bei Weißbuchs, also 3 Romane auf jeden Fall, noch einige mehr. Theaterstücke haben wir von einer vergessenen britischen Autorin aus den 50er, 60er Jahren, Shelagh Delaney bei Aviva, Kurzprosa eines Syrers bei der Edition Korrespondenzen, Hamid Aboud heißt er, Gedichte von Nora Gombringer, ein Sachbuch über ein Schiff, das eine Nordwestpassage 1845 sucht und dann verschollen ist, Erebus beim Mare Verlag und ein biografisches Lexikon über die Surrealisten beim Unionsverlag. Also wirklich eine breite Produktion.
Gucken Sie denn da als Juroren zuerst auf die Verlage und dann, was die Tolles herausgebracht haben? Oder was ist das Besondere jetzt an dieser Hotlist, dass man der Zugang oder wie, was würden Sie sagen?
Ja, das ist eben nicht nur eine ästhetische Beurteilung des Inhalts, sondern es geht um alles. Es geht um die verlegerische Leistung, die dahinter steht. Die ist ja bei den kleinen Verlagen dann auch immer meistens in wenigen Händen. Und sie ist ein Risiko. Also es geht um Haptik, wie fasse ich das Buch an? Es geht um Herstellung, wie sieht's aus? Um die Gestaltung, die Typografie, den Inhalt natürlich auch. Aber im Zusammenhang mit den anderen Dingen, um die Übersetzung, um die Bedeutung des Textes für heute oder für heutige Leser. Es geht um das Risiko, das dieses Buch auch darstellt für den meist ja kleinen Verlag oder mittleren Verlag. Und es geht darum, wie das Gesamtprogramm dieses Verlages mit diesem Buch auch zusammenstimmt. Und da ist es gut, dass die Jury eben nicht nur aus Kritikern besteht, wie ich einer bin, sondern eben auch wie Nora Zucker, Gerlinde Tammerl, Christoph Danne und Ulrich Gutmeier aus Vermittlern, aus Buchhändlern, aus Autoren und Redakteuren.
Aber was Sie jetzt alles genannt haben, das bedeutet ja, dass man mit jedem dieser Bücher quasi so ein kleines, gelungenes Gesamtkunstwerk in Händen hält. Ist das auch was, was die unabhängigen Verlage auszeichnet? Oder mal anders gesagt, geben die sich noch mehr Mühe mit jedem einzelnen Buch?
Ja, das ist, glaube ich, ihre einzige Chance. Also nun haben wir ja 10 Bücher ausgewählt aus einer Produktion, die wesentlich größer ist und aus 170 Einreichungen. Also nicht alle diese Bücher sind mit Herzblut gemacht und ganz besonders, um Gottes Willen. Das schaffen die auch nicht. Die müssen ja auch durchaus produzieren. Aber sie haben eben weniger Mittel zur Verfügung als große Verlage, die ja auch gute Bücher machen. Und wenn Sie dann ein Buch machen, dann machen Sie es wahrscheinlich eher, weil Sie es unbedingt machen wollen. Und wenn Sie dann noch ein bisschen Herzblut hineingeben, dann wird eben ein schönes Buch daraus individuell betreut in allen Stufen, im Lektorat, in der Herstellung, im Vertrieb. Und das sieht man etwa auch bei diesem Roman dieses dementen Serienmörders im Kass Verlag. Da sieht man schon als Laie, es ist schön gemacht, es ist ein schönes Cover. Und es gibt auch im Buch verblassende Seitenzahlen. So ein dezenter Hinweis auf die Demenz des Erzählers. Oder bei Desmond Morris, diesem Das Leben der Surrealisten heißt es beim Unionsbuch Verlag. Das ist einfach Unionsverlag. Das ist einfach ein schön gemachtes Buch mit sehr vielen Abbildungen, schön gesetzt, verspielt dargeboten.
Und ich meine, das ist ja auch wirklich notwendig, dass es sowas gibt wie diese Hotlist, um Buchhändler und Leser auch überhaupt auf diese Publikationen aufmerksam zu machen. Die gehen ja oft auch durch die einfach unter, auch durch die Vertriebswege werden sie nicht genug promotet. Das ist doch ganz wichtig, nicht?
Ja, das ist auf jeden Fall. Auch ich habe ja mit für mich neuen Verlagen zu tun gehabt. Da sieht man, dass auch die Leute, die längere Zeit dabei sind, eben nicht gut erreicht werden. Das ist Marketing für wichtige, für gut gemachte Bücher. Und der Gründungsimpuls war ja auch 2009, dass auf der Longlist vom Deutschen Buchpreis kein einziges Buch eines unabhängigen Verlages war. Und da hat man gesagt, jetzt müssen wir uns selbst bewerben. Und dass das Erfolg hat, hat auch gezeigt, glaube ich, der Deutsche Verlagspreis, der von Monika Grütters gestiftet worden ist vor wenigen Jahren, der geht ja nur an unabhängige Verlage. Also das ist ein Zeichen dafür, dass diese Hotlist was bewegt hat und nun gibt es 10 Bücher, die man sich nochmal angucken könnte.
Und der Preis selbst wird aber bei der Buchmesse statt dann vergeben.
Ja, die 10 Titel, die wir jetzt ausgewählt haben, die sind bereits der Preis. Aber es gibt dann nochmal für einen Titel von diesen 10 5.000 €. Und es gibt auch für einen zweiten Titel, der 1.500 € bekommt oder für einen zweiten Verlag Geld für einen Satz, für ein neues Buch.
Also sind wir gespannt. Jörg Plath, Juror für die Hotlist der unabhängigen Verlage. Vielen Dank für dieses Gespräch. Moderator beim Fernsehen, das ist ja für viele ein Traumjob. Tobias Schlegel hat diesen Job viele Jahre gemacht. Er hat bei Viva und MTV und später Sendungen wie Extra 3 und das ZDF-Kulturmagazin Aspekte moderiert. Vor 4 Jahren hat er dann beim ZDF gekündigt, um sich zum Notfallsanitäter ausbilden zu lassen. Das dauert 3 Jahre, ist ganz schön anspruchsvoll und in vielerlei Hinsicht auch herausfordernd. Wie sehr, das kann man jetzt in dem Roman Schockraum nachlesen. Gerade ist dieses Debüt von Tobias Schlegel erschienen und ich bin jetzt mit ihm in Hamburg verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Schlegel.
Ja, hallo.
Als Sie damals Ihre Arbeit beim Fernsehen aufgegeben haben, da ging das ja auch durch die Presse und ich habe irgendwo gelesen, dass auch gleich Verlage auf Sie zugekommen sind mit Angeboten, schreibt doch was darüber, aber das haben Sie damals abgelehnt. Das war Ihnen offenbar richtig ernst mit diesem Berufswechsel. Wie kam es jetzt dazu, dass Sie dann doch über Ihren neuen Beruf geschrieben haben?
Das hat sich einfach ergeben. Es war so eine Art Therapieform für mich, das Schreiben. Also ich brauchte die künstlerische Verarbeitung und das hat so eingesetzt nach der Hälfte der Ausbildung, nach 1,5 Jahren. Da habe ich sehr viele heftige Einsätze erlebt, habe auch Hilfe gebraucht, habe auch Hilfe bekommen. Das hat Gott sei Dank ein Kollege entdeckt, hat das Kriseninterventionsteam alarmiert. Die haben mit mir gesprochen. Dann ging es mir einigermaßen wieder gut, aber die haben mir auch einen Tipp gegeben, schreib doch, versuch das aufzuschreiben, diese Einsätze. Und das habe ich getan. Und ich wollte aber nicht über mich schreiben, weil die Geschichte ist ja eigentlich gut ausgegangen. Also mir wurde geholfen und alles ist gut gelaufen. Ich fand es künstlerisch viel interessanter, den Weg mal durchzuspielen, den düsteren, melancholischen Weg. Was wäre, wenn mir keiner geholfen hätte? Wie wäre mein Leben verlaufen und wie wäre es zum Teil auch zerbrochen? Und diesen Weg, genau da setzt der Roman an und den spiele ich durch.
Das ist auch tatsächlich ziemlich heftig, was Ihr Protagonist Kim heißt, der übrigens, was der da erlebt. Der leidet tatsächlich an so einer posttraumatischen Belastungsstörung, die ihm aber gar nicht bewusst ist. Er fühlt sich so betäubt, macht Fehler. Seine Beziehung ist darüber in die Brüche gegangen. Ist das etwas, was Sie nicht nur an sich selbst, sondern überhaupt in diesem Beruf häufig erlebt haben, dass Kollegen so ausbrennen?
Das sieht man leider oft. Es wird aber ungern darüber gesprochen. Und da hoffe ich halt, dass eventuell dieser Roman eine kleine Debatte anstoßen kann, weil es leider immer noch im Rettungsdienst so ist. Das ist eine Männerdomäne. Und es gilt noch immer als Zeichen von Schwäche, wenn man wirklich sagt, ich habe diesen Einsatz nicht verarbeitet. Ich kann im Moment nicht mehr weiterfahren. Und das machen die wenigsten. Ich kenne aber viele Fälle, die das in sich reinfressen und die dann aber plötzlich nicht mehr da sind. Also ich habe viele Kollegen verschwinden sehen, die eine Auszeit genommen haben für mehrere Monate oder die ganz weg waren, schon nach 2, 3 Jahren. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Und daran gilt es zu arbeiten, dass man die Leute im Rettungsdienst mit den Erlebnissen einfach nicht im Stich lässt.
Ich war auch überrascht, dass da gar nicht so eine Art Supervision oder psychologische Betreuung Standard ist. Denn auch in Ihrem Roman, da ist es ja eigentlich Kims bester Freund Benny. Und er lernt dann eine Frau kennen, Luzi, die retten ihn quasi. Aber das hat ja nicht jeder so solche magischen Begegnungen, die ihn da rausholen. Was denken Sie, was müsste denn da eigentlich Standard sein, um die Leute da auch ja, gut zu betreuen?
Na, das muss halt noch immer im Rettungsdienst automatisierter erfolgen. Also ich finde diesen Schritt, dass man selber aufstehen muss, extrem schwierig. Jeder Profifußballer hat einen Psychologen an seiner Seite. Wir kennen das Phänomen von Soldaten, die aus Afghanistan wiederkommen. Die bekommen sofort eine Therapie angeboten. Also ich finde, das muss nach bestimmten Einsätzen sofort automatisch passieren. Und das muss man nicht selbst fordern. Das ist leider noch so. Es gibt zwar diese Supervision, also das Kriseninterventionsteam, wie gesagt, das ist für Einsatzkräfte da. Das ist nicht nur für Angehörige da, die was Schlimmes erlebt haben, was Traumatisches, sondern eben auch für Einsatzkräfte, auch für Polizisten, Feuerwehrleute. Aber die muss man halt selbst aktivieren und das machen die wenigsten.
Sie zeigen ja auch, dass das auch sehr schöne Seiten haben kann, auch lustig. Es fängt auch sehr, sehr lustig an. Da ist eben Kim bei einem Einsatz und lernt eine 107-jährige Patientin kennen. Die will ihn dann mit ihrer Tochter verkuppeln. Die ist aber auch schon weit über 80 und er reagiert eigentlich ganz schön darauf. Eine Portion Humor hilft wahrscheinlich auch bei diesem Job ganz gut, oder?
Total. Also das, was Sie gerade beschrieben haben, ist dann sozusagen noch die Zeit davor in der Ausbildung. Mir war wichtig, dass man auch zeigt, dass Kim mal funktioniert hat. Aber aufgrund dieser traumatischen Erfahrung funktioniert er dann nicht mehr. Und ich glaube, da können sich viele auch wiederfinden, dass man einfach nicht mehr funktioniert im Job und alles zerbricht. Und es ist ja auch ein toller Beruf. Also das muss ich wirklich sagen. Man kann Leuten helfen und man hat auch sehr lustige, skurrile Momente. Man sieht ja alle Gesellschaftsschichten. Ich habe so viele Türen geöffnet. Ich war in Altbauvillen und ich war auch in ganz kleinen Zimmern, die sehr gestunken haben. Also man lernt fürs Leben und da passiert auch viel Humor. Aber man verzweifelt halt an diesen Arbeitsbedingungen. Und das ist auch der Punkt, der das Ganze so dramatisch macht. Und daran zerbricht dann ja auch Kim.
Sie haben ja auch dieses Buch jetzt, diesen Roman, auch als politisches Buch geschrieben. Sie wollen tatsächlich damit auf schwierige Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen aufmerksam machen und damit eben diese Notfallversorgung auch gewährleistet bleiben kann. Was denken Sie, ist das wichtig? Das müsste unbedingt passieren, auch politisch.
Ja, die Hauptschraube, und das muss politisch passieren, ist, wir müssen runter von den Arbeitsstunden. Also ich weiß nicht, ob das viele wissen, aber Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, die arbeiten im Schnitt im Monat 200 Stunden, wenn nicht noch mehr, weil sie oft einspringen müssen. Und wir reden gerade in dieser Corona-Zeit über die Pflege, völlig zu Recht. Da gibt es eine riesen Personalnot, aber genau die gibt es auch im Rettungsdienst. Und wir sind die Ersten beim Patienten und darüber wird so selten gesprochen. Wir bringen die Patienten ins Krankenhaus und dann übernimmt die Pflege. Also wir gehören dazu. Und man hat das ja jetzt auch gesehen, die Leute haben geklatscht, aber ein Corona-Bonus für Rettungsdienstmenschen gab es gar nicht. Das stand noch nicht mal zur Diskussion. Und deshalb muss das politisch gelöst werden, dass man die Leute da erleichtert, dass die nicht so eine Arbeitsbelastung haben und dann auch schwierige Einsätze besser verarbeiten können, weil sie nicht nur schaffen müssen.
Wie haben Sie und Ihre Kollegen das denn erlebt, als jetzt da bei Corona diese Klatschkonzerte waren und man irgendwie mal kurzfristig eben endlich darüber gesprochen hat, dass das ja alles viel zu schlecht bezahlt ist? Kam Ihnen das nicht auch ein bisschen ja zynisch, vielleicht nicht, aber doch ein bisschen daneben vor?
Ich glaube, die Leute haben das schon recht aufrichtig gemeint. So habe ich das jedenfalls mitbekommen. Man ist ja so ein bisschen hilflos und wollte einfach nur Dank sagen. Das Schlimme ist und das Zynische ist, dass daraus politisch nichts entstanden ist und dass überhaupt nicht über den Rettungsdienst gesprochen wurde. Also der Rettungsdienst hat irgendwie so gar keine Lobby. Und da fühle ich mich jetzt so gerade so ein bisschen als Klassensprecher, der nach vorne geht. Und das Schöne ist, dass ich auch den Support von meinen Kollegen habe. Also die finden das gut, dass es da endlich einen gibt, der auch bestimmte Missstände anspricht. Und die sagen, das ist sehr, sehr wichtig, dass es dieses Buch gibt, auch wenn es ein Roman ist. Also es ist kein Sachbuch, es ist fiktiv, aber sehr, sehr viel ist realistisch. Ja, es ist einfach eine Welt, in die man endlich mal eintauchen kann, die literarisch ja überhaupt nicht bearbeitet ist. Und das fand ich wichtig und interessant.
Was sagen denn die Kollegen zu Ihrem Roman? Haben die alle Leseexemplare bekommen und nochmal gegengelesen, ob das auch alles so richtig ist?
Die waren jetzt bei der Premiere dabei. Die gab es ja jetzt am Montag hier in Hamburg in der St. Pauli-Kirche. Also mir war wichtig, dass wir da nicht nur Medienvertreter einladen, sondern dass da auch Kollegen da waren aus der Notaufnahme und aus dem Rettungsdienst. Und die waren tatsächlich sehr angefasst und sehr berührt. Und die haben sich da in Kim, was diese ganze Gedankenwelt angeht, sehr wiedergefunden. Und das fand ich toll. Das fand ich wiederum berührend. Aber ich habe hier noch Exemplare liegen. Ich habe heute erst mehrere Exemplare bekommen vom Verlag. Ich muss die noch verteilen an die Kollegen. Deshalb, ich warte noch auf Rückmeldungen. Also die ersten waren positiv. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
Sie können ja auch jetzt, wenn Sie auf Rettungseinsatz sind, immer mal welche im Wagen liegen haben. Wenn Sie jemand erkennt, dann können Sie gleich ein Autogramm reinschreiben.
Ja.
Wie ist das überhaupt?
Das ist aber so ein bisschen unangenehm. Also dass diese Welten sich so berühren, das finde ich schwierig. Wenn ich im Einsatz bin, dann bin ich auch der Notfallsanitäter und dann möchte ich nichts unterschreiben, dann möchte ich helfen.
Aber Sie fahren da jetzt weiter zweigleisig. Sie moderieren ja auch wieder, sind wieder im Fernsehen zu sehen, aber Sie machen das mit dem Rettungsdienst weiter.
Genau, also mein Ziel und das, was ich gerade jetzt auch schon geschafft habe, auch in diesem Monat 50-50 zu machen, das genau aufzuteilen, das mediale Reporter, Moderatoren da sein und auch das Dasein als Notfallsanitäter. Und ich glaube, das ist auch leider, muss man ja sagen, der einzige Weg, um im Rettungsdienst alt zu werden, um das weiter ausüben zu können. Weil ich habe beispielsweise aus meiner Ausbildungsklasse schon viele mitbekommen, die einfach aufgehört haben. Und da will ich noch dabei bleiben, weil ich meine das ja wirklich ernst. Ich habe das nicht gemacht, um ein Buch zu schreiben. Das ist jetzt einfach so passiert. Und ich hoffe, das wird viele berühren. Aber ich werde diesen Job auch weiterhin ausüben.
Das merkt man auch an Ihrem Buch, dass Ihnen das ernst ist. Und vielleicht macht es ja auch jungen Leuten Mut, sich in so eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Arbeit auch einzulassen.
Ja, ich würde gerne den Satz sagen, ich empfehle dir diesen Job zu 100%. Das kann ich aber nicht. Das kann ich jungen Menschen nicht sagen, aufgrund der Arbeitsbedingungen. Also sie sollten dieses Buch lesen, um zu wissen, worauf sie sich einlassen. Aber es ist, wenn man es runterbricht, ein toller Job. Und ich konnte ein Leben retten. Und dafür hat sich einfach alles gelohnt. Diese ganze Arbeit, dieser ganze Stress, dieser ganze Nerv mit den Arbeitsbedingungen, diese ganzen Kämpfe, die ich ausgefochten habe. Es hat sich einfach gelohnt, weil ich bei einer Lebensrettung dabei sein konnte. Und derjenige hat sich auch noch persönlich bei mir bedankt. Also was will man mehr? Deshalb, mir geht's gut und das war ganz toll und dafür hat sich alles gelohnt.
Tobias Schlegel, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Vielen, vielen Dank. Viele Grüße.
Und der Roman Schockraum ist beim Piper Verlag erschienen und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Kein Ort ist fern genug, ist der deutsche Titel eines Romans von Santiago Amirorena. In Frankreich ist sein Buch unter dem Titel Le Ghetto Intérieur, also das Ghetto im Inneren, erschienen und war gleich für diverse Preise nominiert. Das Buch spielt in Argentinien. Dort kam der Autor 1962 zur Welt. Allerdings musste die Familie 10 Jahre später vor der Militärdiktatur nach Frankreich fliehen. Und jetzt geht aber Santiago Amirorena noch weiter zurück, nämlich in die Zeit des Zweiten Weltkriegs in diesem Roman. Dirk Furich hat das Buch gelesen. Was erzählt er denn da genau? Worum geht's?
Es geht um Vicente Rosenberg. Und Vicente Rosenberg ist der traurige Held dieses Romans, kann man schon mal vorweg sagen. Es ist ein Jude, der in den 20er Jahren bereits aus Polen nach Argentinien ausgewandert ist. Und zwar jetzt weniger wegen des Antisemitismus, den es auch in Polen gab, sondern vor allem um den Zwängen seiner Familie zu entfliehen. Und das waren assimilierte Juden in Warschau. Es hat aber für ihn gar keine Bedeutung, dass er Jude ist. Er war auch in der polnischen Armee und kaum ist er in Buenos Aires angekommen, fühlt er sich als Argentinier. Er lernt sehr schnell Spanisch und versucht sich dort zu integrieren. Er ist übrigens auch ein großer Liebhaber der deutschen Literatur, also Goethe, Schiller, Hölderlin, Heine. Man kann da auch so ein bisschen an Marcel Reich-Ranicki auch denken, der ja auch die große deutsche Literatur als Pole eigentlich vertreten hat und geliebt hat. So, und dann bricht aber natürlich der Krieg in Europa aus, die Judenverfolgung durch die Nazis, die auch auf Polen übergreift. Und Vicente Rosenberg erlebt das alles aus der Sicht von Argentinien. Er erfährt immer nur sehr wenig davon. Ungenaue Mitteilungen. Man weiß nicht, wie schlimm das Drama ist, dann auch im Warschauer Ghetto. Und das ist die interessante Perspektive dieses Buches auf den Holocaust.
Das ist ja tatsächlich auch nicht so bekannt, ne? Oder viel verarbeitet, dass der Holocaust quasi aus Argentinien heraus betrachtet wird.
Genau, das ist also, ich meine, man weiß natürlich, dass es viele Leute im Exil gab, auch in Südamerika, gerade auch in Argentinien. Aber diese Sichtweise von einem, der eigentlich ja auch schon vorher ausgewandert war, aus ganz anderen Gründen, weil er sich befreien wollte von der Familie und von dem Leben in Europa. Und das ist eben dieser ganz besondere Blickwinkel, der auch biografische Züge hat von Amigo Rena, weil seine Familie einen ähnlichen Hintergrund hat. Und das Ganze wird jetzt zu einem tiefen psychologischen Roman umgestaltet. Also der Protagonist Vicente verliert die Sprache. Er spricht immer weniger, je mehr Berichte er aus Europa hört, je stärker die Angst auch bei ihm wird, dass seiner Mutter vor allem etwas passiert, weil die Briefe werden immer weniger aus Warschau. Und so entwickelt er so ein Verstummen ist es. Er verliert die Sprache, die für ihn eigentlich sehr wichtig ist, also die polnische, die deutsche, aber auch die spanische Sprache. Und er entwickelt diese paradoxe Scham, von der man auch schon oft gehört hat, also dass die Überlebenden sich schuldig fühlen, dass sie nicht auch gestorben sind, weil ihre Angehörigen eben in den Konzentrationslagern umgekommen sind. Und darum geht es in diesem Roman. Es ist manchmal ein bisschen dick aufgetragen, gerade diese Introspektion, auch diese Verzweiflung wird sehr, sehr ausgekostet. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr originelle Sicht.
Aber beschreibt er denn auch die Stimmung im Land oder den zeitgeschichtlichen Hintergrund? Oder bleibt das so nah quasi am Innenleben dieses Protagonisten?
Es bleibt sehr, sehr nah am Innenleben des Protagonisten. Und das ist etwas, was ich so ein bisschen an dem Roman vermisse. Denn es ist ja so gewesen, Argentinien war in den 30er Jahren zwar Zufluchtsort für manche, gerade jüdische Flüchtlinge, aber es wurden auch sehr viele abgewiesen. Und es gab in Argentinien eine sehr nationalistische Stimmung in dieser Zeit. Nicht umsonst hat Argentinien Deutschland erst sehr, sehr spät den Krieg erklärt. Ich glaube, als letztes Land auf der Welt überhaupt. Und es gab auch sehr viele Unterstützer der Nazis in Argentinien. Also das ist eigentlich ein historisches Element, eine historische Beobachtung, die in diesem Buch nur sehr, sehr am Rande vorkommt. Das finde ich eigentlich erstaunlich, denn das gehört irgendwie ja zu dieser Geschichte dazu. Wie hat sich Argentinien, wie hat sich Südamerika in dieser Zeit verhalten?
Ist das denn so eine Art Trend in der französischen Literatur, dass jetzt der Holocaust nochmal von einer anderen Generation betrachtet wird oder überhaupt nochmal angeschaut? Wir hatten ja da schon öfter jetzt Titel dazu, auch hier im Programm.
Genau, also es ist relativ auffällig. Ich darf mal erinnern an Perla von Frédéric Brandt zum Beispiel. Da geht es auch darum, dass jemand aus der dritten Generation, also jemand, der seine Großeltern verloren hat oder die Großeltern haben überlebt, dass diese Leute jetzt nochmal das Bedürfnis verspüren, sich besonders damit auseinanderzusetzen. Da gibt es noch zahlreiche weitere Beispiele, gerade in der französischen Literatur. In Frankreich leben ja viele Nachkommen von Holocaust-Verfolgten oder Ermordeten. Und man hat das Gefühl, dass die Sprachlosigkeit der Eltern, und darum geht es in diesem Buch hier auch, die Eltern waren oder Großeltern zum Teil sprachlos. Sie haben über das Verbrechen gar nicht reden können. Und die nächste Generation versucht jetzt, dieses Schweigen zu brechen. Und dafür ist dieses Buch, dieser Roman auch ein wirklich sehr, sehr gutes Beispiel.
Und bringt auch nochmal eine neue Perspektive ja ganz offenbar da rein.
Ja, ich finde, es bringt eine sehr neue Perspektive herein. Es ist jetzt so, dass man natürlich viel gerade über die Schrecken der Shoah natürlich schon gelesen hat, auch sehr viele persönliche Berichte. Aber dieser Ton, den er hier hat, wenn man den melodramatischen Akzent so ein bisschen abzieht, würde ich sagen, ist das doch ein wirklich sehr bewegender, mitreißender Roman und gerade eben durch diesen anderen Blick auf die Ereignisse damals in Deutschland und Europa.
Dirk Furich über den Roman »Kein Ort ist fern genug« von Santiago Amigo Rena aus dem Französischen von Nicolas Denis, erschienen beim Aufbau Verlag. 184 Seiten hat das Buch und es kostet 20 Euro. Zwei Männer analysieren die politische Gegenwart, drei Frauen ihre eigene Vergangenheit. So könnte man vielleicht vereinfacht die thematischen Linien auf unserer Lesart-Empfehlungsliste für den September beschreiben. Max Czoleks Buch Gegenwartsbewältigung findet sich darauf und Ronan Steinkes Terror gegen Juden. Und dann aber auch die große Annie Ernaux mit ihrem neuen Buch sowie die koreanische Bestsellerautorin Han Kang und Ronja Othmanns Debütroman. Wiebke Poromka aus unserer Literatur Redaktion hat bei dieser Auswahl mitentschieden. Drei Frauen aus drei Generationen, die gucken wir uns jetzt mal an. Gibt es denn da trotz dieser starken Unterschiede auch im Kulturellen irgendwelche Gemeinsamkeiten?
Ja, die gibt es oder scheint es zu geben. Und das ist jeden Monat, wenn wir diese Liste zusammenstellen, immer wieder ganz erstaunlich. Die ist ja genreübergreifend, da stellen belletristische Titel drauf, Sachbücher oder auch mal Kinderbücher. Und wir kuratieren die auch nicht nach einem bestimmten Thema. Und wenn man dann im Nachhinein drauf guckt, dann scheinen die Bücher immer so miteinander ins Gespräch zu kommen. Dann gibt es plötzlich so Korrespondenzen. Und wenn man jetzt auf diese drei Bücher guckt, dann habe ich den Eindruck, das sind Initiationsmomente, um die es da geht. Also prägende Erlebnisse, Erfahrungen, die eigene Biografie prägen, die das Denken prägen und damit natürlich auch das Schreiben. Also es sind alle drei sind sehr stark autobiografisch oder zumindest autobiografisch grundiert.
Also so richtige Schlüsselmomente im Leben. Und was sind das so für Initiationsmomente?
Aber Annie Ernaux, der französischen Schriftstellerin, ist es ein ganz dramatischer Moment, eine gewalttätige, kaum erträgliche Szene. Annie Ernaux ist 12 Jahre alt, da probiert der Vater, die eigene Mutter zu ermorden in Anwesenheit des Kindes. Zum Glück gelingt diese Tat nicht, aber was sich darin verdichtet, unter anderem, ist der Druck eines bestimmten Milieus, das prekär ist, das aber immer in diesem Aufstiegswillen lebt und dadurch so einer ganz bestimmten Spannung ausgesetzt ist. Und diese soziale Bedingtheit, die bestimmt Annie Ernaux Werk und in diesem Fall auch das Buch Scham, was auf unserer Septemberliste steht. Bei Ronja Othmann, deren Debüt wir auf die Liste genommen haben, Die Sommer heißt es, da gibt es auch so einen Initiationsmoment und das ist der Genozid an den Jesiden im Jahr 2014. Den muss die Erzählerin vom Fernseher aus von Deutschland verfolgen und die hat mit der Autorin gemeinsam, dass sie einerseits in Deutschland aufgewachsen ist, aber einen jesidisch-kurdischen Vater hat und eben auch Familie, die in Syrien lebt. Und dort hat sie ihre Kindheit verbracht, die Sommerferien. Und durch diese politisch-religiöse Gewalt wird plötzlich dieser Teil ihres Lebens abgeschnitten und zerstört. Und das Erzählen darüber, dieses erinnernde Erzählen, das ist sozusagen der Moment, ja, des Bewahrens, des Widerstands.
Also zweimal in die Kindheit zurückgeschaut. Ist das bei dem dritten Buch auch so?
Ja, das ist auch so. Interessanterweise liegt da dieser besondere Moment sogar vor der Kindheit, wenn man das so sagen kann. Han Kang erzählt nämlich über den frühen Tod ihrer älteren Schwester. Die ist gestorben, wenige Stunden nach der Geburt. Die Mutter war damals in einem einsamen Haus, ohne Telefon, ohne Hilfe und konnte nur mit ansehen, wie dieses Baby gestorben ist. Und der Schmerz der Eltern, der begleitet Han Kangs Kindheit und natürlich auch diese ganz befremdliche Einsicht, wenn diese ältere Schwester nicht gestorben wäre, dann hätte es sie vielleicht selbst gar nicht gegeben, weil vielleicht hätten die Eltern kein weiteres Kind haben wollen.
Ist denn eins der Bücher, wo Sie sagen würden, das hat Sie am meisten überzeugt oder ist irgendwie besonders in der Form oder was ist der Megatipp von Wiebke Poronka?
Dieses Buch von Han Kang, ein ganz schmaler Band, der ist wirklich in der Form ganz besonders. Das sind 150 ganz locker gesetzte Seiten und die setzen sich zusammen einerseits aus Bildern und dann aus Prosastücken, aus ganz kurzen, wo Han Kang eigentlich nur über weiße Gegenstände schreibt, über Schnee, über Salz, über Wickeltücher und Totenhemd. Und bei Wickeltuch und Totenhemd merkt man schon, da fällt sozusagen Geburt und Tod zusammen und genauso ist es in diesem Buch insgesamt, dass es auf der einen Seite um Neubeginn geht, um Reinheit und gleichzeitig auch über Trauer, über Tod. Und das Tolle ist beim Lesen, dass man in so eine ganz meditative Ruhe kommt und das hat was ganz Schönes und gleichzeitig kriegt man so einen Raum, der eröffnet sich und man fängt an, auch über eigene Verluste und Verletzlichkeiten nachzudenken.
Also die Empfehlungen unserer Lesart-Redaktion für den September sind da. Wiebke Poromka hat sie vorgestellt und Sie finden dazu auch was auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich heiße Lisa Schalle und ich lese gerade Rupi Kaur, Milk and Honey. Es geht um sexuellen Missbrauch und Rupi Kaur verarbeitet das in kleinen Gedichten. In kleinen Versen. Ist super, wirklich. Also ich bin selber Opfer davon geworden und das zu lesen ist für mich halt einfach wie so eine Reinigung, wie so eine Katharsis einfach, das nochmal zu lesen und wie sie das empfindet und ich kann das halt sehr gut nachempfinden und diese Zeilen von ihr sind, boah, wirklich, also wie man so schreiben kann, das ist der absolute Wahnsinn.
In Leipzig liest also Lisa Schaller den Roman Milch und Honig von Rupi Kaur. Übersetzt hat das Buch Frieda Ellmann und es ist im Lago Verlag für 14,99 Euro erschienen. Der Sommer geht ja langsam zu Ende und da flackert noch mal so richtig die Sehnsucht auf nach diesen schönen Orten am See, in der Hängematte oder am Strand. Wir haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller gefragt, wo sie sich am liebsten hinträumen. Und heute erzählt uns Judith Herrmann von ihrem Arkadien.
Utopischer Sommer. Im utopischen, einmaligen Sommer regnet es nachts. Wenn du morgens wach wirst, dampfen die Felder. Vor dem Fenster geht eine Taglilie nach der anderen auf. Du kannst zusehen. Im Mohn sind die Rehe. Wenn du die Haustür öffnest, schrecken sie hoch und ziehen flüchtend einen Pfad in den dichten Weizen hinein. Du bist als Erste aufgestanden. Du hast eine lange, kühle Stunde für dich allein. Das Haus ist voller Besuch. Die Kinder schlafen auf Matratzenlagern und beginnen den Tag, wenn der Tee auf dem Tisch steht. Du hörst ihre Stimmen noch leise und verhalten, übergangslos hellwach, dann sind sie da. Barfuß, Mückenstiche an den Beinen, die sie sich mit den Zehen aufkratzen. Die Kinder haben sich zum letzten Mal in der Stadt die Haare gekämmt und waschen sich selten die Hände. Sie wollen Rice Krispies mit Schokoladenmilch, Wassermelone, Minztee, Himbeeren und manchmal ein Weißbrot mit Käse, sonst nichts. Sie träumen beim Essen, flüstern miteinander, dann müssen sie wirklich los. Räumen nie den Tisch ab, ziehen sich keine Sandalen an, cremen sich nicht die Gesichter ein, folgen den Rehen ins Feld, sie verschwinden. Du räumst den Tisch ab. Die Erwachsenen stehen spät auf und wollen erst mal Kaffee trinken, Zigaretten rauchen. Sie braten sich Eier mit Speck. Sie sind heiter, verkatert und zärtlich. Mittagshitze. Mit dem Schatten wandern die Liegestühle ums Haus, die Kaffeetassen, Wassergläser, Sonnenbrillen und Bücher. Niemand liest Zeitung und der Name des amerikanischen Präsidenten bleibt unerwähnt. Im Bücherregal finden sich Romane von Jane Ann Phillips und Paula Fox, die du noch nicht gelesen hast und von denen du auch gar nichts wusstest. Flut um vier. Am Strand ist der Asphalt der Mole derart heiß, dass du fast nicht drüber laufen kannst. Aber das Wasser ist eiskalt, bisschen brackig, dunkel und grün, es ist so salzig. Eintauchen, untertauchen, weg sein. Keine Quallen, Südwind, dann setzt die Strömung ein und ihr müsst raus. Vor dem Haus sitzen die Kinder schon auf der langen Bank, zurück von ihren Verrichtungen. Sie sind hungrig wie Wölfe und haben was erlebt, das sie für sich behalten werden. Der Postbote war da und hat einen Brief auf den Tisch gelegt, in dem der Satz steht: Mach dir keine Sorgen. Aus den Bäumen fallen die Äpfel, am Feldrand ziehen die Mähdrescher auf und abends hält ein Auto vor dem Haus, aus dem einer steigt, den du Jahre nicht gesehen hast. Niemand wird älter, keiner geht. Und in diesem utopisch einmaligen Sommer regnet es natürlich am Tag, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hinein. Der Regen rauscht vor allen Fenstern nieder, es regnet durchs Dach, tropft in Töpfe und Kannen. Die Regenrinne läuft über, vor der Tür ergießt sich ein Wasserfall. Flur voller nasser Jacken und einzelner Turnschuhe, die nie mehr trocknen werden, du legst Holz in den Ofen und Kohlen drauf. Die Kinder bleiben im Matratzenlager, sie hören der Zauberer aus der Smaragdenstadt. Einer bäckt Kuchen, niemand will raus. Am Nachmittag wird Kanasta gespielt, bis zum ernsten Zerwürfnis dann der Rotwein aus dem Schrank geholt zur Versöhnung. Nicht das geringste Licht im Tag und Kerzen an, der Wetterbericht ratlos, am Abend schließlich doch in den gelben Regenjacken und Gummistiefeln einmal an den Deich. Dann reißt der Himmel auf, Möwen im Sturzflug, der Wind zerrt an den Kapuzen, die Kinder springen in die Pfützen, sie sind wild. Schöner Sommer, ganz so, wie er sein muss, wie er früher immer gewesen ist, als alle Wege noch offen waren und ungewiss.
Die Schriftstellerin Judith Herrmann über ihren Sehnsuchtsort, ihr Arkadien. Und die ganze Serie, unter anderem mit der Lyrikerin Marion Poschmann und dem Schauspieler und Autor Matthias Brand, die können Sie auch nachhören in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.